Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Danke dir. Ein ganz herzliches Kommen auch von uns an euch. So schön, dass ihr alle da seid. So schön, dass ihr am Stream auch mit eingeschaltet habt. Genau, was feiern wir heute? Wir feiern Konfirmation. Cool, oder? Ja, ganz gut für den Anfang. Wir probieren es nochmal. Wir feiern Konfirmation. Yes, mega, mega cool. Ich freue mich, ihr auch. Sehr gut. Hey, Michelle und ich dürfen dabei sein heute und da stellt sich ja kurz die Frage, wer sind wir eigentlich, oder? Wer sind wir?
Genau, ich bin Michelle, das ist Fabio. Wir sind Teil des Konfi-Teams. Genau, wir sind verlobt und Fabio arbeitet hier im ICF. Ich bin gerade in den letzten Zügen meines Grundschullehramtsstudiums. Genau, so viel zu uns, dann habt ihr ein kleines Bild vor Augen. Genau.
Mega. Ey, ich weiß nicht, ob das heute deine allererste Konfirmation ist, auf der du bist. Oder ob du schon auf 100 Konfirmationen in deinem Leben warst. Oder ob du heute vielleicht auch ganz zufällig hier bist. Du bist eigentlich Besucher von unserer Celebration. Ganz überrascht gewesen, dass heute Konfirmation ist. Und es ist eigentlich auch völlig egal, ob das heute deine 100. Konfirmation ist oder ob das deine erste ist. Ich will dich fragen, warum feiern wir eigentlich Konfirmation? Ja, warum kommen unsere Konfi-Teams jede Woche aufs neue Jahr, fast ein Jahr lang, jeden Freitagabend bei uns zu uns ins ICF und kommen zum Konfi-Unterricht? Vielleicht wurdest du selber konfirmiert, ja, du hast diesen Prozess durchgemacht und du hast dir diese Frage auch jede Woche aufs Neue gestellt und vielleicht hast du auch bis heute keine Antwort darauf gefunden. Ja, was war dein Antrieb? Ja, waren es deine Eltern, die gesagt haben, hey, Bub, geh mal zum Konfirmationsunterricht, das ist schon gut. Ja, oder vielleicht war es auch das Geld. Oder weil dir einfach langweilig war, weil du schlichtweg nichts anderes zu tun hattest an einem Freitagabend und dachtest, ja, dann geht man halt mal in den Konfi-Unterricht. Vielleicht wurdest du auch nicht konfirmiert und du vermisst es auch nicht, du siehst keinen Sinn dahinter, dich konfirmieren zu lassen und dich ein Jahr lang zu langweilen. Ich kann dir versichern, wärst du bei uns im Konfi-Unterricht gewesen, hättest du dich bestimmt nicht gelangweilt. Die Frage ist, geht es darum, ein Jahr lang seine Zeit abzusitzen, um danach eine Urkunde zu bekommen, auf dem konfirmiert steht? Lass uns heute gemeinsam uns auf die Suche begeben, was es heißt, sich konfirmieren zu lassen und was wir heute eigentlich feiern. Und bevor wir das machen, möchte ich einmal noch kurz zum Anfang beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute Konfirmationen feiern dürfen. Ich danke dir für all die Konfi-Teams, die einfach im letzten Jahr dabei waren und die heute sagen, hey, ich möchte mich konfirmieren lassen. Ich bitte dich, dass du sie segnest und ich bitte dich jetzt auch, dass du uns alle segnest und dass wir ja einfach heute von dir lernen dürfen, dass du heute zu uns sprichst. Amen.
Ja, und zum Start von unserer Predigt schauen wir einmal den Begriff Konfirmation an. Wer die Werbung für die Konfirmation mitgekriegt hat, weiß es vielleicht noch. Konfirmation kommt aus dem Lateinischen von dem Wort confirmare, was für bestärken oder anerkennen steht. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, was genau tun wir eigentlich anerkennen oder was genau wollen wir eigentlich bestärken? Geht es im Konfirmationsunterricht oder in dem ganzen Ding darum, dass wir am Ende sagen können, ich glaube an Jesus? Nein. Jetzt bist du vielleicht irritiert, aber ja, ich sag's nochmal, nein. Es geht nicht darum zu sagen, ich glaube an Jesus. Bevor jetzt die Ersten aufstehen und denken, komische Theologie hier, wollen wir mal zusammen in die Bibel schauen. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Das steht in Johannes 6, Vers 1. Um was geht's hier? Jesus und seine Jünger, die reisen durch die Gegend, sie vollbringen krasse Wunder. Sie sind ziemlich bekannt, heute würden wir sagen, sie sind Fame oder vielleicht würde man sogar sagen, sie sind Influencer geworden. Viele Leute sind erstaunt und begeistert von diesen vielen Wundern, was sie tun. Genau, und sie werden einfach gefeiert und die Leute denken, boah cool, wir wollen noch mehr davon. Genau, es folgt ein weiteres krasses Wunder, was auch ziemlich außergewöhnlich ist, meiner Meinung nach. Ich habe es selber noch nie erlebt, manchmal wäre es praktisch gewesen. Und zwar die Speisung der 5000. Was genau dabei passiert, das sehen wir jetzt gleich.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Talkshow. Wir berichten heute über die jüngsten Ereignisse am See Genezareth. In den letzten Tagen kam es zu besonderen Vorkommnissen. Die Schlagzeilen sind zu einiger Zeit sehr gefüllt über den einen Mensch, der sich Jesus nennt. Nun hat Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern eine Menschenmenge von 5000 Leuten nur mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Um diesen Ereignis weiter auf den Grund zu gehen, haben wir heute 4 Gäste hier, die live bei euch dabei waren und darüber heute was erzählen. Andreas, du warst als Jünger Jesu dabei. Was ist dir dabei aufgefallen?
Hallo, ja genau. Ich habe den Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen entdeckt. Als ich Jesus davon erzählte, dachte ich mir nicht dabei, weil mir klar, für 5000 Leute würde es nie reichen.
Und wie ging es denn weiter? Du, Joachim, warst auch dabei, oder?
Ja, ich war auch dabei, denn ich bin auch schon seit einiger Zeit mit Jesus und den Jüngern unterwegs. Jesus nahm die Brote, dankte Gott und verteilte sie an die Jünger. Diese verteilten sie weiter an alle, die da waren. Als alle Menschen satt waren, waren 12 Körbe voll Brot übrig. Es war total verrückt.
Ja, wirklich. Alle waren total begeistert. Doch dann wurde alles irgendwie komisch.
Sie bei der Aramunjai waren ebenso dabei. Was ist Ihnen dabei aufgefallen?
Mein ganzes Dorf war dabei. Wir waren alle total begeistert und beschlossen, gleich am nächsten Tag wiederzukommen.
Und Sie, Jai, haben Sie die Begeisterung ähnlich wahrgenommen?
Ja, absolut. Auch wir haben so etwas noch nie erlebt. Ich verstehe auch immer noch nicht, wer dieser Jesus überhaupt ist. Jedenfalls sind wir am nächsten Tag wiedergekommen, aber da war irgendwie alles komisch. Und dann sind wir irgendwie enttäuscht wiedergegangen.
Und warum wolltet ihr nicht mehr mit Jesus weitergehen?
Wir kamen zurück und anstatt dass Jesus mit uns crazy Sachen macht und uns mit Essen versorgt, sagt er, er sei das Brot. So ein Schwachsinn. Wenn ich Hunger habe, brauche ich doch richtiges Brot und nicht ihn.
Ja, es war wirklich nicht cool. Wir sind extra nochmal gekommen und dann sagt Jesus uns nur, wir sollen ihm nachfolgen und meint, er als Brot allein reicht aus. Der kann sich doch denken, dass wir hier unser Leben haben und nur bei ihm sein können, solange er hier ist. Naja, wenn er nicht will, wir sind da jedenfalls gegangen, wie viele andere auch.
Und Sie, Joachim, sind Sie geblieben?
Ich bin noch nicht so lange mit Jesus unterwegs, aber die Worte Jesu haben mich irgendwie motiviert, dran zu bleiben, um selbst herauszufinden, was er damit meint.
Und Sie, Andreas, sind auch geblieben, oder?
Ich glaube, ihr habt es nicht ganz verstanden. Jesus hat euch satt gemacht, nicht das Brot. Das hat er versucht, euch zu sagen. Ihr braucht nicht das Brot, sondern ihn. Vielleicht hilft euch das weiter. Ich muss es jedenfalls los, damit ich Jesus nicht verpasse und weiß, mit ihm unterwegs sein kann.
Mega, ihr dürft gerne applaudieren. Habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Genau, um was geht es? Ja, kurz zusammengefasst, Jesus bereitet so ein crazy All-You-Can-Eat-Buffet vor, ja, und das vorher Kühlschrank leer, ja, und er macht so eine krasse Essensvermehrung, dass es nachher sogar reicht, die Reste einzutuppern und einzufrieren. Richtig verrückt. Und nach diesem Wunder macht sich Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg, ja, sie paddeln hier ans andere Ufer nach Kapernaum. Und am nächsten Morgen paddelt die Menge ihm hungrig nach mehr All-You-Can-Eat-Buffets und wundern einfach hinterher. Ja, und sie konfrontieren Jesus dann und Jesus sagt zu ihnen in Johannes 6, 25 bis 27, und Jesus antwortet ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Krass, oder? Und ein paar Verse weiter endet das Kapitel mit den Worten, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm, steht in Johannes 6, Vers 66. Offensichtlich reicht diesen Leuten Jesus nicht mehr aus. Vielleicht kamen sie nur wegen dem guten Essen oder dem coolen Entertainment-Programm. Auf jeden Fall reicht ihnen das, was Jesus ihnen geben will, nicht aus. Viele gehen, ein paar wenige bleiben. Und die Frage, die sich doch stellt, ist, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen von Menschen? Lasst uns es an einem Beispiel aus der Bibel einmal anschauen. Im Markus-Evangelium wird von einem jungen Mann berichtet, ja, und der kommt zu Jesus, ja, der schmeißt sich auf die Knie und er fragt Jesus, hey, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Völlig verrückt, oder? Man könnte doch eigentlich meinen, der hat es voll verstanden, ja. Der kniet sich vor Jesus hin, ja, der fragt ihn, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. Ja, er hat voll eine Leidenschaft für ihn im Herz und Er versichert ihm sogar, dass er ein guter Mensch ist. Er zählt auf, was er alles nach dem Gesetz schon so getan hat, ja, dass er Vater und Mutter ehrt und so weiter. Und Jesus findet es gut. Aber er hat noch eine Bitte an ihn. Und in Markus 10, Vers 21, da steht, Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Hey, was für eine krasse Bitte Jesus da hat, oder? Und ich kann die Reaktion, die der reiche Jüngling da hat, durchaus verstehen. Das steht in Markus 10, 22. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen, traurig, ging weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Hey, ich bin ganz ehrlich, selbst ich müsste da kurz schlucken, weil und bei mir ist noch gar nicht so viel zu holen wie bei dem jungen, reichen Jüngling. Jesus merkt mit der Frage, was muss ich tun, dass der Jüngling nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Sein Herz hängt daran, an seinem Besitz, ja, an seinem Geld. Und Jesus möchte sein Herz. Jesus ist nicht bereit, sein Herz mit etwas anderem zu teilen, mit seinem Reichtum, mit seinem Besitz. Genau wie am See Genezareth bietet sich Jesus hier selber an, er gibt sich hin und er möchte das Gleiche von dir. Deine Hingabe und dein ungeteiltes Herz. Einige Verse später verspricht Jesus sogar noch was, er sagt da in Markus 10, 29, ich versichere euch, jeder, der sein Haus und seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder sein Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz, all dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Krass, oder? Die Belohnung, die Jesus da verspricht, ist vielleicht nochmal anders, wie wir sie erwarten, aber es lohnt sich. Sie ist wahrscheinlich sogar noch viel besser. Michelle hat am Anfang der Predigt gesagt, dass es bei der Konfirmation nicht darum geht zu sagen, ich glaube nur an Jesus. Es geht um viel mehr. Es geht darum, mit Jesus in einer Beziehung zu leben. Ich will auch was fragen. Wie weit ist wohl die längste Entfernung hier in dem Raum? Wenn ihr euch so umguckt, ja, was könnte so die längste Entfernung in dem Raum sein? Ich habe mal einen Meterstab mitgebracht. Wenn man wahrscheinlich einen Mike fragen würde, der könnte es uns wahrscheinlich ganz genau beantworten. Was glaubt ihr, Konfis? Sind es 20 Meter? 30 Meter? Vielleicht sogar 40 Meter? Wisst ihr, das ist alles nicht richtig. Die längste Entfernung in dem Raum ist die Entfernung zwischen unserem Kopf und unserem Herz. Zwischen unserem Kopf und unserem Herz können Kilometer sein. Was unser Kopf glaubt, weiß unser Herz noch lange nicht. Hey, was will ich damit sagen? Dieser junge Mann oder auch die Menschen am See Genezareth, die Jesus den Rücken gekehrt hatten, sie alle haben Jesus erlebt. Und sie haben auch an ihn geglaubt, ja, ohne Zweifel, ja, er stand ja vor ihnen. Sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn berühren, ja, er stand vor ihnen. Mit dem Kopf waren sie alle dabei. Doch sie waren nicht bereit, einen Preis für die Nachfolge zu bezahlen. Sie waren keine Nachfolger von Jesus, sie waren Fans.
Ja, genau, sie waren keine Nachfolger, sondern sie waren Fans. Die Frage ist, worum ging es Jesus? Und Jesus ging es tatsächlich nie um diese große Menschenmasse. Ihm war es nicht wichtig, wie viele Leute ihm folgen, sondern ihm ging es um echte Nachfolger. Und er hat ausgesiebt, weil Jesus wollte Leute bei sich haben, wo er wusste, hey, die sind wirklich ganz, mit ihrem ganzen Herzen sind die am Start. Und das spiegelt sich auch in der Bibel wieder. Der John McCormack schreibt in seinem Buch, dass der Begriff Christ, also einfach nur dieses Glauben mit dem Kopf, betitelt er das, also der Fan quasi, der wird in der Bibel dreimal erwähnt, der Begriff, also der ursprüngliche Begriff. Genau, während der Begriff Lehrling, den wir auch als Nachfolger betiteln können, 269 Mal erwähnt wird. Also wenn wir das miteinander vergleichen, das ist ein ziemlich krasser Unterschied, fast ein Hundertstel. Genau, offensichtlich ist Jesus also Nachfolge wichtig. Genau, und Jesus hat auch nicht gesagt, hey, macht sie zu Fans und guckt, dass sie Christen sind. Nein, Jesus hat gesagt, macht sie zu meinen Jüngern. Das heißt, Jesus will, dass wir Leute für Jesus zwar begeistern, aber nicht dort stehen bleiben, sondern dass Jüngerschaft daraus hervorgeht, dass wirkliche Nachfolge daraus entsteht. Okay, was bedeutet das, was wir jetzt bisher hatten, konkret? Es bedeutet erstens, jeder Einzelne von uns, du und ich, wir müssen eine Entscheidung treffen. Will ich Jesus nachfolgen? Ja oder nein? Und wenn ich sage, hey, ja, ich will Nachfolger sein, dann folgt eine zweite Entscheidung oder eine Folge eigentlich, folgt einfach. Genau, und zwar muss ich immer und immer und immer wieder neu hinterfragen und reflektieren, auf welchem Pfad bewege ich mich gerade. Laufe ich gerade gemütlich auf dem Pfad des Fans und merke es vielleicht gar nicht und sollte mal umdrehen? Oder bin ich vielleicht auf dem richtigen Weg und laufe wirklich auf dem vom Nachfolger? Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, wo man einfach immer wieder überlegen muss, hey, wo bin ich gerade, wo bin ich abgebogen in letzter Zeit und auf welchem Weg befinde ich mich gerade und ist das der richtige Weg? Genau, aber Nachfolge bedeutet auch, dass es mich was kostet. Nachfolge kostet einen Preis und der Preis, das hat Fabio vorher schon gesagt, das ist unser Herz. Jesus will unser Herz und das wird auch in diesem Gleichnis von diesem Jüngling deutlich. Daraus sollen wir nicht ableiten, hey, geht alle hin und verkauft eure Sachen, gibt's den Armen und dann folgt Jesus nach. Nein, er hat gefragt, was muss ich tun? Und genau diese Frage hat Jesus gezeigt, hey, dein Herz, das hängt noch woanders. Du denkst, du kannst dir es erarbeiten oder was dafür tun. Und das sind genau die zwei Dinge, die wir aus diesem Gleichnis mitnehmen können. Erstens, wir können absolut nichts dafür tun, dass wir errettet werden. Es ist bezahlt, Jesus hat es am Kreuz für uns vollbracht. Wir können nichts dazu beitragen. Aber zweitens, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann will er alles. Er will unser ganzes Herz und es kostet uns was. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, okay, wenn es so viel kostet und Gott wirklich alles von uns will, dann hört sich das jetzt nicht ganz so attraktiv an. Also für mich ist schon wieder abgehakt. Aber es muss ja einen guten Grund geben, warum wir uns auf die Nachfolge begeben sollten. Der Grund ist, dass das Leben in Fülle, was Gott für uns bereithält, das können wir ausschließlich dann erleben, wenn wir Gott wirklich alles hinlegen. Ansonsten sind wir auf diesem Weg, der zwar schon ganz nett und gut ist und vielleicht läuft es auch mal eine Weile ganz gut, aber wir können das, was Gott eigentlich für uns bereit hat, überhaupt nicht so erleben, wie Gott sich's für uns wünscht. Genau, deswegen Nachfolge kostet nicht was, weil Gott uns zeigen will, hey, ich bin Gott und ich drücke jetzt mal den Daumen auf dich drauf und zeig dir, wie klein du bist. Nein, Gott meint es gut mit uns. Gott will uns zeigen, was er für uns bereithält und deswegen müssen wir ihm alles hingeben. Genau, in der Bibel steht ein wunderschöner Vers, der gleichzeitig mein Taufvers ist. Und zwar in Jesaja 55, Vers 8 bis 9 steht, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was hat das mit dem Thema zu tun? Ganz einfach, Gott hat gute Gedanken über dich. Seine Gedanken und seine Wege sind so viel höher als unsere und deswegen lohnt es sich wirklich, alles ihm hinzugeben, weil er macht's gut. Genau, Jesus sieht einfach weiter, als wir es tun und wir dürfen ihm wirklich vertrauen mit allen Konsequenzen, die Nachfolge mit sich bringt, ihm hinzulegen. Und er wird uns beschenken, sehr wahrscheinlich auf andere Weise, wie wir selber uns manchmal wünschen würden, aber Gott meint's gut mit uns. Genau, Nachfolge ist einfach ein Weg, wie ich es vorher schon geschrieben habe. Und das ist genau der Weg, wo ihr Konfis heute durch euer Ja zu Gott euch auf den Weg macht oder vielleicht auch schon gemacht habt und ihr macht es heute nochmal offiziell. Genau, es ist ein Weg, auf den wir uns machen, ein Leben lang uns einfach darauf, auf diesen Weg einzulassen und zu sagen, ich will Jesus ähnlicher werden. Und was bedeutet Nachfolge jetzt aber praktisch? Wir haben jetzt viel darüber geredet, was ist Nachfolge und was ist Fansein, aber was bedeutet das jetzt praktisch? Nachfolge bedeutet Beziehung. Warum und was genau das heißt, will ich an einem Beispiel erklären. Der Fabio und ich, wir kannten uns sehr lange nicht. Dass wir uns kennengelernt haben und irgendwann beschlossen haben, okay, wir wollen gerne zusammen sein, wir wollen gerne einander heiraten. Dazu musste was passieren, weil wenn ich einen Fremden sehe, dann denke ich nicht, ach ja, lass mal heiraten. Heißt, wir mussten Zeit miteinander verbringen. Dass ich jemanden wirklich kennenlerne, muss ich Zeit miteinander verbringen. Jetzt kommen wir aber zu dem Wort, ich habe gerade gesagt, dass wir einander kennenlernen. Und mir ist aufgefallen, kennen ist wirklich ein interessantes Wort, weil kennen kann heißen, ich kenne, keine Ahnung wen, ich kenne Heidi Klum, aber ich kenne sie nicht. Ich habe sie vielleicht irgendwo mal auf einem Bild gesehen, aber ich kenne sie nicht und sie kennt mich auch nicht. Kennen kann aber auch heißen, meine Mama kennt mich und meine Mama kennt mich sehr gut. Ja, also das Wort kennen, hat eine sehr große Spannweite, was es bedeuten kann. Und gerade in Zeiten von Social Media und Instagram fällt der Satz immer wieder, ah, ich kenne dich von Instagram. Und ich merke dann immer, oh, wir müssen hier differenzieren. Also mir fällt der vielleicht manchmal auch selber. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich kenne dich oder ich kenne dich, obwohl es genau der gleiche Satz ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen will. Und genauso ist es auch in der Beziehung mit Gott. Wir können Gott kennen oder wir können Gott kennen. Und es kann meilenweit auseinander liegen. Aber Gott reicht es nicht aus, dass wir einfach nur ihn kennen. Dass wir sagen, hey, ja, ich bin in der Gemeinde. Ich höre mir jeden Sonntag die Predigt an, versuche so viel, wie es geht, mitzunehmen. Ich versuche ehrenamtlich viel mitzuarbeiten. Ich versuche hier mich anzustrengen oder wie auch immer. Sondern Gott geht es um unser Herz. Und dieses Tun, das will Gott nicht verändern. Das ist dann eine Folge von dem, dass wir Gott nachfolgen. Aber Gott geht es primär um unser Sein, um unsere Identität, dass wir einfach wissen, hey, ich bin ein Kind Gottes und Gott liebt mich. Und diese Identität, die kann ich nur dann wirklich leben. Ich kann nur dann wirklich wissen, der Fabio liebt mich, wenn ich Zeit mit ihm verbringe und wir das einfach dann auch merken dürfen. Wenn ich in der Bibel lese, wenn ich Worship-Zeit verbringe, wenn ich mit Gott spreche, dann kann ich sagen, hey, ich lebe in der Beziehung mit Gott und Gott kennt mich und ich kenne Gott. Genau, zu einer Beziehung gehört also dazu, man verbringt Zeit miteinander und Zeit hat man bekanntlich nicht, man nimmt sie sich. Heißt, ich muss Prioritäten setzen in meinem Alltag und ich merke das in letzter Zeit bei mir selber. Wenn ich immer sage, ach, ich mache noch kurz hier und noch kurz da, dann fallen die wichtigen Sachen vielleicht manchmal doch hinten runter. Heißt, ich muss mir bewusst Zeit nehmen und sagen, okay, vielleicht sogar in meinem Kalender sagen, hier setze ich den Spot Zeit mit Gott. Oh, das war sogar ein Reim. Die Frage ist, hat Gott Zeit in deinem Alltag? Nimmst du dir Zeit? Was sagt dein Kalender dazu? Wenn wir nämlich Ja sagen zum Beispiel zu stundenlangem Scrollen durchs Internet oder durch Instagram, wenn wir Ja sagen zu YouTube-Videos oder Spiele zocken, dann ist es die Zeit, die wir übrig haben, die wir aber nicht für die Sachen nehmen, die vielleicht auch wichtig sind oder vielleicht sogar noch wichtiger. Beispielsweise die Bereiche Arbeit und Schule kosten Zeit, Beziehungen, Freundschaften, Freizeit, Körper und Gesundheit, Glaube und auch Sabbat. Das sind alles Dinge, die brauchen Zeit. Und die Frage ist, womit oder auch mit wem verbringst du deine Zeit? Und es gibt das Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Heutzutage trifft es vielleicht fast sogar noch besser, zeig mir deinen Kalender und ich sag dir, wer du bist. Die Leute und die Dinge, mit denen wir viel Zeit verbringen, die prägen uns. Und wenn wir also Zeit mit Gott verbringen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann werden wir ihm zwangsläufig ähnlicher. Wenn wir aber keine Zeit dafür uns nehmen, dann ist es auch echt schwierig, trotzdem Jesus ähnlicher zu werden. Genau. Das Wort, das in der Bibel für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen verwendet wird, heißt Yada. Und Yada wird in der Bibel ziemlich oft verwendet und bedeutet so viel wie jemanden vollständig kennen und andersrum vollständig gekannt werden. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und wird außerdem für das Einswerden von Mann und Frau verwendet. Was heißt das? Gott wünscht sich eine Herzensbeziehung, eine intime Beziehung, die jeden einzelnen Lebensbereich abdeckt, Körper, Geist und Seele. Er will wirklich nah an uns dran sein, er wünscht sich Beziehung. Und diese Beziehung, die beruht auch auf Gegenseitigkeit. Das heißt nicht nur, dass ich mir Zeit nehme und Gott alles erzähle, sondern das heißt auch, ich nehme mir auch Zeit und höre hin. Was sagt Gott mir vielleicht auch? Genau, Beziehung heißt auch, ich stehe zum anderen. Ich sage nicht, ja, das da drüben, das ist übrigens der Fabio, der arbeitet hier. Nein, ich stehe zum anderen. Wir gehören zusammen und genauso dürfen wir auch zu Gott stehen. Wir dürfen dafür einstehen und sagen, hey, ja, ich glaube an Gott und Gott ist mein fester Grund oder wie auch immer. Aber wir dürfen einfach dazu stehen, wenn wir eine Beziehung haben. Genau, zusammengefasst bedeutet Beziehung also primär, wir verbringen Zeit miteinander. Da können wir uns immer wieder hinterfragen, hey, wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Es bedeutet, sich gegenseitig mitzuteilen, aber auch zuzuhören und es bedeutet, zueinander zu stehen. Aber was bedeutet Nachfolge eigentlich noch, Fabio?
Yes, danke dir. Nachfolge bedeutet Bewegung. Ja, ist schon in dem Wort drin, jemanden nachfolgen, nachfolgen. Ja, es ist ein Verb und das heißt, man bewegt sich, man tut etwas. Und wenn ich Gott nachfolge, dann kann ich nicht dort stehen bleiben, wo ich bin. Denn wenn ich wo stehen bleibe, dann ist es ein Fan sein, dann ist es keine echte Nachfolge. Und wenn wir uns bewegen, dann bringt es Veränderung, auch in unserem Handeln. Ich habe von Michelle, ja, vor einiger Zeit habe ich einen Antrag gemacht. Michelle hat erzählt, wir sind verlobt. Und ich hätte das nie gemacht, wenn ich sie nicht wirklich lieben würde. Ja, wenn ich nicht bereit dazu bin, mein ganzes Leben mit ihr zu verbringen. Ich brauche ein Commitment zu Michelle. Und genauso ist es auch mit Gott. Ja, es reicht nicht nur, Zeit mit ihm zu verbringen, sondern wir brauchen auch ein Commitment. Ja, ich mache ihr keinen Antrag, wenn ich mich nicht mit ihr committen will. Und im besten Fall sagt sie auch nicht ja, wenn sie sich nicht mit mir committen will. Was heißt das jetzt? Ich kann Michelle regelmäßig sagen, dass ich sie liebe und es durch mein Handeln überhaupt nicht zeigen. Und manchmal passiert es leider auch. Und es könnte trotzdem sogar passieren, dass es ihm glaubt, dass ich sie liebe. Aber ab irgendeinem Punkt wird es, glaube ich, echt schwierig. Ja, ab irgendeinem Punkt würde sie es mir wahrscheinlich auch nicht mehr glauben. Das heißt, wenn ich jemanden liebe, dann bringt das ein Handeln mit sich. Und so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Ich kann zwar sagen, dass ich an ihn glaube, aber in der Beziehung kann es nur dann sein, wenn ich auch Zeit mitbringe und wenn mein Handeln davon zeugt, wenn ich ein Commitment dazu habe. Wir müssen mit dem Kopf vorausgehen und unser Herz folgt dann. Wenn wir zu Jesus Ja sagen, dann bedeutet das, dass wir uns in die Schule Jesus begeben mit dem Ziel, und John Mark Comer hat das in einem Buch zusammengefasst, mit dem Ziel, mit Jesus zusammen zu sein, ihm ähnlicher zu werden und zu tun, was er gesagt hat. Was hat das jetzt mit meinem Alltag zu tun? Was hat es mit jedem Einzelnen von euch zu tun? Mein Glauben kann ich leben, aber wie zeigt sich der dann konkret? Unsere Aufgabe ist es, unser Licht leuchten zu lassen. Ja, Licht und Salz zu sein, in unserer Schule, in unserem Job, in der Uni, wo immer wir auch sind, und unser Umfeld positiv zu verändern. Gott will genau dich gebrauchen und sich mit dir auf den Weg begeben. Zu unserer Anfangsfrage oder zu der Aussage, dass es nicht darum geht, nur an Jesus zu glauben. Ihr habt gemerkt, es geht nicht nur darum, sondern es geht vielmehr darum, ihm mit unserem Herzen nachzufolgen, ein Commitment zu ihm zu haben und in ehrlicher und tiefer Beziehung mit ihm zu leben. Gott will, dass wir ein Leben so leben, dass sowohl uns erfüllt, als auch, dass es Früchte bringt, die anderen zum Segen werden. Und dazu dürfen wir uns auf die Reise begeben, Nachfolger von Jesus zu werden, wie ihr Konfis das schon gemacht habt. Der Prozess hört nie auf, es ist ein lebenslanger Prozess. Ihr bekommt von uns nachher ein Buch, in dem das nochmal ein bisschen klar gemacht wird und in das ihr gerne reingraben dürft, weil da wird deutlich, was es heißt, ein Leben zu leben, was Früchte bringt. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen.
Genau, das hört sich jetzt vielleicht erstmal ganz entspannt an und dann denkt der eine oder andere vielleicht, ja, aber ganz so einfach sieht es bei mir gerade nicht aus. Und Gott weiß, dass bei uns nicht immer alles glatt läuft und dass auch Nachfolge nicht immer 1a gelebt wird. Das ist auch nicht der Anspruch. Gott sieht unser Kämpfen darum und er sieht auch die Herausforderungen, die teilweise die Nachfolge selber mit sich bringt, teilweise einfach das Leben. Und die coole Sache ist, dass Gott uns so viele Zusagen macht und dass wir immer und immer und immer wieder neu starten dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, aber ich laufe zum Vater, eine Empfehlung. Ich hatte es einmal so berührt, weil da gesungen wird, und ich laufe und ich laufe und ich laufe zu Gott. Und dann kommt der Chorus, dass man einfach wirklich immer und immer und immer wieder, also für mich war das so eindrücklich, weil Gott wirklich nicht ab irgendeinem Punkt sagt, okay, also jetzt langsam gehen meine Arme dann zu. Nein, seine Arme stehen offen für uns, egal an welchem Punkt wir sind. Genau, und Nachfolge, wir machen uns auf den Weg und wir werden das Ziel erst ganz am Ende erreichen. Und ich habe selber beim Predigtschreiben so krass gemerkt, dass man es wirklich immer wieder neu für sich hinterfragen muss und die verschiedensten Punkte im Leben wirklich gucken muss, hey, bin ich gerade eigentlich vielleicht viel mehr ein Fan als ein Nachfolger? Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will wieder in diese Nachfolge reinkommen. Und ja, ihr Konfis trefft heute die Entscheidung, euch wirklich auf diesen Weg der Nachfolge zu machen und das ist mega cool. Und bleibt da dran, gebt nicht auf, auch zum 100. Mal nicht. Gott wartet mit Gnade auf uns. Genau, und wir dürfen in unserem Glauben auch wachsen. Ich finde den Vergleich immer ganz cool mit Babys, wie krass man diese kleinen Schritte feiert, wie Kinder sich entwickeln. Ich sehe das bei meinen Nichten immer wieder. Wie krass man dann das findet, dass sie jetzt anfangen mit Reden und so weiter. Und so dürfen wir uns genauso freuen, wenn wir im Glauben die kleinsten Schritte machen. Das ist ein Erfolgserlebnis und das dürfen wir wirklich feiern. Genau, wir sind Jünger oder Lehrlinge oder wie auch immer man es nennen will. Und als angehende Lehrerin weiß ich das. Man macht in der Schule viele Fehler, das weiß ich auch als Schülerin. Und diese Fehler sind nicht dazu da, um zu zeigen, hey, das kannst du noch nicht, sondern die sind dazu da, um dorthin zu kommen, dass man die Sachen kann. Das ist einfach ein hilfreicher Punkt, wo man merkt, okay, das kann ich noch nicht, aber hey, daraus kann ich jetzt lernen. Jetzt weiß ich, was ich zu Hause noch üben kann. Und genauso ist es mit Gott auch. Er möchte unsere Fehltritte nicht nehmen, um uns klein zu machen, sondern um wirklich daraus was Großes zu machen. Und das Coole ist wirklich, dass Gott uns so viele Zusagen gibt. In Matthäus 28, Vers 18 steht, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Gott ist dabei in jedem Hoch, in jedem Tief, auf den Tälern, in den Bergen, andersrum, in den Tälern und auf den Bergen. Sein Angebot geht noch so viel weiter als nur die Zusage, dass er dabei ist. Sondern in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 steht ein Vers, der mich immer wieder neu berührt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das Joch, das hier beschrieben wird, ist kein normales Joch, sondern es ist ein Doppeljoch. Ja, es gibt für Kühe dieses Doppeljoch und es wird auf zwei Kühen aufgelastet. Und ich finde es so ein cooles Bild, weil Jesus nicht sagt, hey, ich gehe mit und du machst aber. Nee, Jesus sagt, hey, ich will mit dir zusammen diese Last ziehen. Und wenn du nicht mehr kannst, dann halt ich. Und man ist eingespannt in diesem Joch und Jesus wird nicht gehen. Wir haben natürlich die Wahl, aber Jesus bietet uns das einfach an, mit uns diese Last zu tragen. Und mit uns zu gehen durch jedes Hoch und durch jedes Tief. Genau, und die Einladung von Jesus steht für jeden offen. Wie gesagt, er steht mit offenen Armen da und auch bei dir hat er sie nicht geschlossen, egal was vielleicht in deinem Leben schon passiert ist. Die Arme stehen offen und er lädt dich ein. Und warum feiern wir jetzt also heute Konfi? Aus dem Grund, dass unsere Teens sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit Jesus zu leben und sich auf diesen Weg der Nachfolge zu begeben. Und das feiern wir heute und das feiert ihr auch heute noch mit euren Familien. Mega cool. Und die Entscheidung, die steht jedem selber offen. Die steht auch dir und mir offen. Und wir dürfen zu jeder Zeit einfach diese Entscheidung treffen. Und Jesus wartet mit offenen Armen auf uns. Genau, und vielleicht hast du die Entscheidung schon getroffen, vielleicht auch nicht. Und wir wollen euch einladen, einfach bei dem nächsten Sorgen vielleicht für euch zu überlegen, hey, habe ich die Entscheidung schon getroffen? Will ich die Entscheidung noch treffen? Oder was hält mich vielleicht auch davon ab?
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.